Musikgespräch. Herzlich willkommen, ihr da draußen im Jahr 2025 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikgespräch. Und was ihr hier ganz zu Beginn schon hört, sind nicht die knarrenden Stühle, auf denen Daniel und ich sitzen oder unsere alten Knochen, sondern im Haus wird aktuell gearbeitet, gebohrt. Und wir befürchten, das ist ein bisschen auf unsere Aufnahme mit drauf.
Ziehen Anfang des Jahres, Doppelfolge. Die berühmt-berüchtigte, von allen verlangte, großartige Doppelfolge, diesmal mit einem Klassiker. Also ich meine eigentlich nur Klassiker, ja. Aber ein ganz toller Klassiker.
Und wir gehen diesmal nach Deutschland, ne? Wir waren bisher immer international, wir haben Rolling Stones, Beatles gemacht.
Oasis Blur,
also sehr englisch auch orientiert,
Black Sabbath gegen Led Zeppelin, ja. Und diesmal...
Und Britney versus Shakira.
Ja, richtig.
Da waren wir mal raus aus England.
Dann. Ja, richtig, richtig. Und jetzt sind wir bei Westernhagen versus Grönemeyer gelandet.
Ganz genau. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, was für ein Versus nehmen wir. Wir verraten mal nicht, was wir uns alles auch noch als Alternative überlegt haben, weil das ja dann vielleicht im nächsten Jahr kommen kann.
Und wir waren in Hamburg zusammen abends.
Bar nach dem Konzert.
Ja, richtig. Und haben dann irgendwie, du meintest dann, wie sieht's aus mit Westernhagen versus Grönemeyer? Und ich habe auf jeden Fall sofort gesagt, check. Weil es gab ja damals das geflügelte Wort in den 90ern, wenn ich das mal zu Anfang stellen darf. Wenn Grönemeyer dir zu hoch ist, dann hörst du halt Westernhagen, hieß es in meiner Jugend. mal gucken, ob wir diesem Mythos, ob wir dieser Wertung hier, ja, ob wir das entkräften können. Es war auf jeden Fall sehr spannend, kann ich schon mal vorweg sagen. Und auch, gerade weil wir jetzt auch, du die anderen Vergleiche genannt hast, komplex. Komplexer als erwartet, auch vor allen Dingen, um auch wirklich eine Signifikanz herauszufinden.
Ja, mir fällt gerade noch was ein. Das haben wir im Vorwege in unserem Vorgespräch nicht thematisiert, aber ich würde vielleicht mal eine alte Rubrik wieder hervorholen. Ja. My Personal. Sollen wir das machen?
Ja, mach bitte.
Okay, Jingle ab.
My Personal. Jetzt wird's persönlich.
Ja, Daniel, hast du einen persönlichen Bezug zu einem von den beiden, zu Herbert Grönemeyer oder zu Marius Müller Westernhagen?
Naja, also als ich bin ja in den 80ern geboren.
Ja.
Und dementsprechend, und wir haben ja hier zwei Künstler, die quasi Ende der 70er Jahre angefangen haben, Musik zu machen. Und als Kind, als aufgewachsen in Deutschland, klar, ich meine, West-Berlin, ja, geschenkt. Kommt man natürlich nicht an Grönemeyer und Westernhagen vorbei, auf eine gewisse Art und Weise. Wobei ich zu Grönemeyer insofern nur musikalisch Zugang hatte. Und zwar, ich war nie auf einem Konzert, das wird was bei dir anders. Ne? Und ich hatte, das war so 95. 95 war für mich, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt, ist so der erste vorläufige Höhepunkt von Grönemeyer, wo er quasi zeitgleich das MTV Unplugged und das Live-Album rausgebracht hat, was sozusagen zur Chaos-Tour so einen Höhepunkt dargestellt hat, die ich auch besitze und die mich sehr doll geprägt haben. Vor allen Dingen seine Liebeslieder in erster Linie, dazu kommen wir auch noch später. Und bei Westernhagen ist es zugegebenermaßen so, also ich besitze keine Westernhagen-Platte, obwohl ich viel, viel Tonträger besitze, wie du weißt. Ich bin ja noch so ein alter Sammler.
Ja, du hast 80er. CD-Regal.
Ja, CD und
CDs
LP.
Hast du, ne? Und ein paar LPs auch, mehr CDs, ne?
Ja, mehr CDs, wobei natürlich CDs mehr Platz, also Vinyl ist ja sehr, also ich hab das Vinyl gar nicht gezählt. Also ich habe ja auch quasi zwei Regale voller Vinyl.
Ja.
Und CDs sind, also wahrscheinlich ist es mehr CDs als Vinyl.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also du hast auch CDs mitgebracht.
Jetzt, richtig, ne? Ich habe CDs mitgebracht in dem Fall. Also ich meine, in den 90ern hat man sich halt einfach keine Platten gekauft.
Nee, die waren tot. Da, ja.
Ja, ja.
Also vielleicht noch so im Elektrobereich
genau.
So weiter zum Auflegen
wird
das genutzt, aber an sich nicht.
Richtig, richtig.
Um sich Alben zu kaufen.
Können wir ja gerne mal über die Ästhetik der Digitalisierung und der Platten, das Plattenrevival, können wir mal eine Folge machen.
Wir können sowieso mal eine Folge zu Tonträgern machen.
Ja, sehr spannend. Ja. Jedenfalls bei Westernhagen sind es nur einzelne Lieder, Freiheit, Johnny Walker, die ich sozusagen im Ohr habe und die mir was sagen, bin aber sozusagen mit Westernhagen in der Tat nie wirklich warm geworden. So, wobei ich jetzt bei Grönemeyer schon an der einen oder anderen Stelle mit singe oder mitsingen kann.
Ja.
Und weinen kann.
Ja. Bei mir ist es so, ich bin ja 88er Jahrgang, ja, ein bisschen jünger als du.
Ja, ja, ja.
Und an sich auch zu jung für beide Acts, um jetzt so die Hochphasen, die maximalen Erfolge in einem prägenden Alter wahrzunehmen.
Naja, Chaos-Tour war ich so 14, das war natürlich schon.
Genau,
auch,
ja, da bist du ein bisschen älter, da war ich
ja,
halt, ne,
ja, ja, klar, das
10
ist,
oder so.
Das ist schon signifikant dann.
Ja. Ja. Und beide kenne ich aber seit meiner Kindheit, also vor allem über Radio und über meine Eltern wahrscheinlich. Ja. Jetzt ist es natürlich auch so, ich bin zwar auch Wessi, so wie du, aber ich bin ja in NRW geboren, Nordrhein-Westfalen, in der schönen Stadt Goch.
Da sind ja beide am Start jetzt, dann ist ja beides Local Heroes sozusagen.
Und wirklich Local Heroes auch. Und dann ist ja meine Familie, also meine Eltern sind, als ich noch keine ein Jahr alt war, nach Flensburg gezogen, nach Schleswig-Holstein. Ja. Und dann sind wir später nach Bad Oldesloe gezogen, in der Nähe von Hamburg.
Ja.
Zumindest Westernhagen hat ja auch diesen Move gemacht, dass er dann von Düsseldorf aus nach Hamburg gezogen ist. Von daher kenne ich so ein bisschen die geografischen Eigenschaften dieser Städte und der Gegenden. Ich kenne die Musikszenen so ein bisschen auch aus meiner eigenen Sozialisierung. Aus, ne, ich kenne die Stadtteile.
Ja, Düsseldorf, große Musikszene.
Mit dem einen Background-Sänger von dem Westernhagen-Unplugged-Album stand ich zumindest mal auf der Bühne. Und kann das da so ein bisschen biografisch vielleicht nachvollziehen. Ich besitze von beiden kein Album. Also ich besitze ein paar CDs, nicht so viele wie du, weil ich dann auch ab Mitte der 2010er Jahre einfach auf Streaming umgestiegen bin.
Das ist eine andere, das ist ein entscheidende Gap zwischen unsere Generationen. Ne?
Genau, also, und ich habe so 5 Jahre weniger, in denen ich CDs kaufen konnte quasi. Und dadurch fehlt quasi. Also so alles von Ende 90er bis Anfang 2000er, wo du wahrscheinlich auch viel gekauft hast, das fehlt bei mir so ein bisschen.
Und ich habe natürlich auch, also du bist ja der Älteste, glaube ich, in deiner Familie.
Ja.
Und ich bin ja das jüngste Kind. Also ich hatte ja dann schon auch Leute so, also ich bin früh mit Musik in Verbindung gekommen.
Über deine Geschwister.
Älteren Bruder, der dann halt Musik gehört hat.
Ja.
Also ich glaube zum Beispiel Grönemeyer Live, da war mein Bruder 16, 17. Das hat er gekauft.
Ah, okay.
So, und dann habe ich es natürlich mitgehört.
Ja.
So, und so kam, und dann bin ich halt dabei. So.
Ja. Und ich weiß, dass meine Eltern oder mein Vater vor allem, der hat auch Grönemeyer und Westernhagen-Platten. Ich würde tippen, dass er eher Grönemeyer-Fan ist als Westernhagen-Fan und von Grönemeyer auch mehr Platten hat, so wie ich das erinnere. Mhm. Und klar, ob das jetzt irgendwie die Bochum-Platte war oder so, die ich kannte und wovon ich Lieder auch kannte, das war so ein Kindheitsding. Und dann gab ja, du hast das Album hier auch liegen, das Mensch-Album Anfang 2000er, das war dann ja nochmal quasi so ein neues, großes Comeback von Grönemeyer. Interessanterweise ungefähr ähnlich wie bei Westernhagen auch, der Anfang 2000er nochmal so eine Comeback-Phase hatte. Ich höre mir beide ganz gerne an, bin jetzt aber von keinem irgendwie ein großer Fan oder sowas, sondern glaube ich, kann mich mit einer gewissen Neutralität beiden gegenüber auch diesem Thema annähern, was vielleicht ganz gut ist.
Es ist bei mir ein bisschen anders, das ist ja ganz lustig, das hatte ich im Vorfeld schon erwähnt, dass ich mir beide halt eigentlich, also bei Grönemeyer geht's, aber selbst da, also eigentlich fast nur Singles, eigentlich fast nur ausgewählt. So, also ich bin
das, was da, im Radio lief.
Ja, ja, ich bin auch, da sozusagen, was mein Hörempfinden, was mein Geschmack, mein Goût, wie der Franzose sagen würde.
Ja.
Da bin ich, da laufe ich anders.
Ja. Und also ich habe Grönemeyer 2-mal live gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ans erste Mal erinnere ich mich aber nicht mehr. Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Und meine Eltern haben mich dann mitgenommen zu einem Grönemeyer-Konzert. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Wahrscheinlich in Hamburg dann damals oder so. An das Konzert erinnere ich mich nicht mehr. Und dann habe ich ihn aber, das muss 2008 gewesen sein, war da G8-Gipfel in, wie ist das, Heiligendamm?
Ja.
Und damals haben dann so ein paar Leute aus meinem Freundeskreis und ich, wir haben uns dann, wir waren ja 18 schon, wir durften uns ja eigene Entschuldigungen schreiben. Wir haben uns dann alle krank geschrieben für den Tag und sind dann da, das ist ja in der Nähe von Rostock, sind dann da hingefahren und haben halt so uns das Konzert da an reingezogen, was ganz lustig war. Grönemeyer hatte das organisiert.
Ja, ich weiß.
Also es war so eine krude Zusammenstellung aus irgendwie NobelpreisträgerInnen und Michael Mittermeier machte zwischendurch irgendwie Comedy und dann waren aber weiß nicht, die Toten Hosen waren da, Seed war da, Grönemeyer selbst ist auch aufgetreten.
Hat ja viel gebracht, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Grönemeyer hat, ich erinnere noch, Grönemeyer hat mit Bono damals und Bob Geldof haben die Mensch gesungen, was so ein bisschen Fremdschämencharakter hatte, weil Bono und Bob Geldof halt beide den Text nicht richtig kannten und auch nicht richtig Deutsch singen konnten und es irgendwie so halb über die Bühne improvisiert haben. Gibt es bestimmt lustige Aufnahmen bei YouTube. Genau, da habe ich Grönemeyer das zweite Mal gesehen. Und ansonsten aber auch nicht irgendwie in einem alleinstehenden Konzert. Und Westernhagen habe ich nie live gesehen, wobei der jetzt auch wieder auf Tour ist, ne? 2025. Einen persönlichen Bezug habe ich am ehesten zu dem Song Johnny Walker, wenn es um Westernhagen geht, vor dem Hintergrund, dass ich früher, das muss ja auch so Ende 90er, Anfang 2000er gewesen sein, ein paar Mal ins Zeltlager der katholischen Jugend Bad Oldesloe gefahren bin. Ich bin ja am Niederrhein geboren, deswegen
also du bist
in der
katholischer
Diaspora
linksradikaler Alkoholiker, wissen wir jetzt.
Genau. Und das Zeltlager war ziemlich beliebt. Also das war jetzt nicht groß religiös indoktriniert. Das ist halt, wenn du in einer Kleinstadt aufwächst, dann gehören die Kirchengemeinden da mit zu den wichtigen Kulturträgern. Und das war sowohl die evangelische
Über die Indoktrination kannst du dich dann später noch mal unterhalten mit meiner lieben Frau Gemahlin. Oder
also ich bin ja nicht mehr in der Kirche.
Ja, ja, alles gut, alles gut. Nein,
und genau, und das Zeltlager war immer sehr beliebt, gibt es glaube ich immer auch noch, hat immer Spaß gemacht.
Grüße geht raus nach Bad Oldesloe.
Und der eine Teamer Nobby.
Ja,
Nobby war immer verantwortlich. Nobby. Norbert hieß er wahrscheinlich.
Ja,
wirklich.
Wahrscheinlich.
Nobby hat gerne am Lagerfeuer abends Johnny Walker gespielt. Zwei Lieder konnte er auf Gitarre spielen. Zwei kleine Italiener und Johnny Walker. Die beiden hat er gefühlt jeden Abend auf Gitarre gespielt. Und darüber habe ich dann Johnny Walker, also das Lied.
Stark.
Und dann später auch das Getränk kennengelernt.
Sehr gut. Nun weg von diesen wilden Zeiten, um mal an dieser Stelle mal wieder meinen Freund etwas abgewandelt, Hunter S. Thompson zu zitieren, schreiben wir das Jahr 2025, vor dessen grausamer Realität wir uns versuchen zu verstecken.
Und damit gehen wir raus aus der Kategorie.
Aus der Kategorie, ja.
So, back to reality.
Gehen aber gleich.
Um Eminem zu zitieren.
Genau, gehen gleich wieder zurück zu. Doch wieder in die 70er Jahre, weil wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen kurz, wie ihr es von uns kennt, etwas zu den zur Biografie der beiden Künstler sagen werden, um das vorwegzustellen. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, Sin. Ich sage es jedes Mal. Ich sage es trotzdem nochmal für die Hörerinnen da draußen. Es ist ein Aufschlag, liebe Freunde, ein Aufschlag. Ja, Herbert Grönemeyer und Westernhagen haben zig Alben aufgenommen. Alleine Grönemeyer, glaube ich, auch nochmal. Ich zähle es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und glaube ich, jetzt kommt ein neues.
Ich glaube, Westernhagen 20
ja,
Studioalben.
Wir können das nicht alles hören. Und natürlich kann man keine Signifikanz daran festmachen. Aber wir geben wie immer unser Bestes, hoppen ein bisschen durch die Kategorien, versuchen natürlich viel auch über die Musik zu reden, weil das ist das,
ganz
wo
genau,
wir unsere Expertise haben. Deshalb Ursprung, fair enough, ich habe ein bisschen in der Biografie geblättert, aber keine Anekdoten, nur Hardfacts, passt hier nicht hin. Also, Grönemeyer.
Ja, du vertrittst heute Grönemeyer. Ne?
Ich vertrete Grönemeyer.
Ich vertrete Westernhagen.
Ja, wunderbar.
So. Mein Mandant.
Ja, richtig. Herbert Arthur Wiglef Klamour Grönemeyer. Ich weiß nicht, vielleicht sagt man auch Herbert Arthur Wiglef Klamour. Claymore Grönemeyer wurde am 12. April 1956 in Göttingen geboren. Ist also ein Südniedersachse. Ja, Göttingen gehört noch zu Niedersachsen. Und ist dann aber in seiner Kindheit relativ schnell nach Bochum gezogen, wie man weiß.
Bochum.
Wie man weiß. Kommt quasi, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, er sprach immer von katholischer Strenge und von Liebe, aus einer relativ normalen Mittelstandsfamilie, in Anführungszeichen. Mutter ursprünglich aus dem Baltikum, also Vorfahren aus einer Arztfamilie, ist dann Krankenschwester gewesen.
Vater, damals deutsche Minderheit.
Ja, ja, genau. Vater Bergbauingenieur. Ursprünglich, also hat auch kurze Zeit am Anfang Göttingen geboren, Klaus Daul Zellerfeld, also mitten im Deeply Harz gelebt und dann als Bergbauingenieur Anstellung bekommen in Bochum. Woraufhin der kleine Herbert mit seinen beiden Geschwistern dort zur Schule gegangen ist, das humanistische Gymnasium besucht hat, relativ früh eine musikalische Früherziehung bekommen hat. Aber im Grunde genommen würde man sagen, Mutter Krankenschwester, Vater Bergbauingenieur, Schule gemacht, Klavierunterricht ab Wesig nicht 8 oder so, wie man es halt, habe ich auch, so gehörte damals zum normalen Bildungsbürgertum einer Mittelstandsfamilie. Dann aufs Gymnasium, dann Abitur gemacht, dann Musik und Rechtswissenschaften studiert, dann abgebrochen, so zumindest erstmal seine Schullaufbahn und relativ früh in Bochum mit dem Theater in Verbindung gekommen.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig früh, gleich, wenn wir über Westernhagen auch sprechen.
Ja, sehr, sehr früh. Bochum ist trotz allem immer noch klein.
Ja.
Und wenn man sich in der Szene dann sozusagen rumtreibt, so wie jeder seinen Hobbys nachgeht, war das Hobby von Herbert halt Theater. Und er konnte aufgrund seiner musikalischen Früherziehung und war dann, hatte er auf jeden Fall auch Talent, sehr gut Klavier spielen. Was ihn in relativ frühen Jahren, und zwar bereits mit 20, also 1976, wurde er bereits musikalischer Leiter des Schauspielhaus Bochum.
Na, interessant, ja.
Das ist insofern sehr, sehr spannend, weil man sowas mit 20 eigentlich nicht wird.
Ja, das ist schon sehr jung.
Also das würde heutzutage, geht sowas nicht mehr so. Aber da muss man sich halt auch vorstellen, 70er Jahre, was das für eine Szene war. Das war alles, waren junge Leute, alles ein bisschen verrückte Leute. Man hat sich da zusammengetan. Und er hatte natürlich das große, große Glück, dass er dort Peter Zadek kennenlernte. Peter Zadek, den ganz berühmten Intendanten. Und auch mit ihm dann befreundet war. Der ihn auch gefördert hat und er dann auch auf der Bühne stand und viel halt arrangiert hat, viel geschrieben hat, viele Volkslieder gespielt hat und so ganz, also ja, Achtung, furchtbarer Normativ von Herrn Dr. Siebert, so ganz normale Theatermucke halt irgendwie gespielt hat. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst groß beschreiben soll. So, ja, ich hätte jetzt auch im Krippstheater, hier um die Ecke. Krippstheater ist nicht weit, kennt ihr bestimmt.
Das ist dann so in kleiner Besetzung.
Genau.
Und genau. Wird dann in der Regel live gespielt.
Ganz genau.
Mit Stücken und so.
Und hat dann dort letztlich seine musikalischen Anfänge gehabt und hat auch dann schon 1979 versucht, deutschsprachige Alben auf den Markt zu bringen.
Das ist ja ziemlich cool, weil das auch heißt, dass er ja früh bezahlt wurde für seine Musik, ne? Mhm. Also er war dann zwar in dieser Theaterszene drin, ja, aber hat, also wenn er da die Kapelle geleitet hat, wird er das ja nicht für lau gemacht haben, sondern
richtig,
ist direkt bezahlt worden, war quasi auch in einem professionellen Betrieb drin.
Er war grundsätzlich von vornherein in einem professionellen Betrieb drin und hatte der eine Anstellung und war bezahlt. So. Und er hat natürlich daraufhin dann Kontakte gehabt, weil er ja, obwohl er nie eine Schauspielschule besucht hat, aufgrund dieser kleinen Szene oft auch irgendwie dann den Musikanten auf der Bühne spielen musste oder so. Hat daraufhin dann auch Rollenangebote bekommen für den Kinofilm und hat dort ja dann auch seine Frau kennengelernt 1978 in dem Film Uns reicht das nicht, was quasi so ein bisschen sein Durchbruch war. Und war ja dann, hat parallel quasi Musik gemacht, hat 3 Alben rausgebracht, 4 um genau zu sein, Grönemeyer 1979, 2 1980, Total egal 1982 und Gemischte Gefühle 1983, die im Endeffekt alle gefloppt sind.
Ja.
Wollte kein Mensch hören.
Ja.
So, Tourneen sind abgesagt worden, weil keiner kam. Bei Gemischte Gefühle war es dann so ein bisschen Turnaround, da sind schon so ein paar Lieder drauf, so reden wir später drüber, ne? Ich hab dich lieb und sie hört Musik auch wenn sie laut ist und so, also da geht's dann schon ein bisschen anders. Ist auch, also hört euch die ersten Album an, boah, ist gewöhnungsbedürftig.
Hat der eine feste Band gehabt? Wie, also hat der Konzerte gespielt zu der Zeit oder hat er quasi gesagt, live ist er im Theater und dann hat er diese Studio-Geschichten gemacht?
Kann ich zu der frühen Zeit nicht viel zu sagen. Wie gesagt, würde ich auch später zu kommen, weil ich jetzt auch dann gleich zu dir übergeben werde. Was spannend ist, dass die meisten Leute damals Grönemeyer natürlich als Leutnant Werner kennen.
Ganz genau, aus Das Boot.
Aus Das Boot. Also wir
von
haben
Wolfgang Petersen.
Mit Wolfgang, ne? Mit allen Größen, die zu jener Zeit im deutschen Kino vertreten waren. Ja. Petersen, da hat gespielt, hat Jürgen Prochnow mitgespielt und Martin Semmelrogge hat mitgespielt, Jan Fedder hat mitgespielt, ja, also
alle.
Sky Dumont hat mitgespielt. So. Also es war wirklich ein ganz großes und ein unfassbar krasser Erfolg. Also
ja. Wolfgang Petersen danach auch nach Hollywood
Prochnow auch. Ja. Also,
Musik von Klaus Doldinger.
Ja,
richtig. Auf dem Saxophon, die berühmte Melodie, kommt auf die Playlist.
Ja, genau. Und damit, das war der absolute große Durchbruch für Grönemeyer als Schauspieler. Ja.
Den Film habe ich tatsächlich auch auf DVD. So eine, ich habe nicht viele DVDs, aber Das Boot habe ich im Director's Cut auf DVD.
Heftiger Film. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und, also kann verstehen, dass der so durch die Decke gegangen ist, auch international.
Und auch in der Produktionsgeschichte.
Wahnsinn, ja.
Schon spannend und auch, also nicht nur an die Grenzen gehen, teilweise ja auch grenzüberschreitend. Würde man heutzutage, da würden alle Medien aufschreien, wie man denn den Leuten, die am Film beteiligt waren, so etwas antun konnte.
Ja.
Aber damals ging das.
Damals ging
vor
das.
Vor 40 Jahren.
Genau.
Mehr Wolfgang als 40 Jahre.
Ja,
45
Jahre. Richtig, genau. Und dann hat Grönemeyer noch 1900, also ist dann beim Film gewesen, hat er 1982 in Frühlingssinfonie Robert Schumann verkörpert. Sehr spannend, weil der Film teilweise in Leipzig gedreht wurde, eine Ost-West-Produktion damals gewesen.
Oh,
sehr spannende Geschichte.
Ja.
Und hatte eigentlich sozusagen der Weg war vorgeschrieben für ihn als Musiker. Musik hat keinen Erfolg gehabt. Film schon. Aber er wollte immer Musik machen.
Ja.
Er wollte immer Musik machen. Und dann, und das ist sozusagen dann für mich das Ende des Ursprungs, wo ich dann zu dir überleite, kam der musikalische Durchbruch. Mit 4630 Bochum, das war das fünfte Studioalbum dann schon, 1984. Also es gab natürlich da den ein oder anderen Major-Label A&R, weil der ist dann zur EMI gegangen, also zur EMI, wie wir früher gesagt haben.
Ja.
Wie hast du das genannt?
Ich habe es früher auch EMI genannt, natürlich, also in Deutschland immer EMI.
EMI, es war EMI halt.
EMI.
Ja, ja, genau, EMI. Also EMI gegangen und, und das war der musikalische Durchbruch.
Ja.
Und seitdem bis auf Das ist los, das ist dann nur auf Platz 2 gegangen, aber da reden wir dann über andere Zahlen, weil wir ja dann mittlerweile 2023 in einem Streaming-Zeitalter sind.
Ja.
Seit 1984, 4630 Bochum, jedes Album auf Platz 1. So.
Ja.
Und das hört man dann auch.
Ja.
Und das
ja,
ist sozusagen, also jetzt in der Nutshell, klar, man kann über musikalische Vorbilder noch sprechen, darüber, das könnte man vielleicht auch an der Stelle erwähnen, also Randy Newman, das passt natürlich wieder zu seiner Klavierausbildung, also der frühe Randy Newman gehört, sagt er selbst, zu seinen frühen Erleuchtungen und Vorbildern und dann halt aber auch einfach viel Singer-Songwriter-Kram, Dylan Cohen und so.
Ja.
Genau, aber das ist sozusagen ganz interessant und dadurch, dass er viel Kirchen- und Volkslieder geschrieben hat oder arrangiert hat oder spielen musste, ist das auch ein musikalischer Einfluss, der hörbar ist und der im Gegensatz zu Herrn Westernhagen aus der wunderschönen Hauptstadt Düsseldorf. Einen ähnlichen, aber anderen Background hat.
Jetzt bohrt's wieder. Ich mach mal weiter, damit das Bohren nicht zu sehr durchschlägt. Es gibt ein paar Parallelen in der Biografie von Marius Müller-Westernhagen, aber auch viele Unterschiede. Er ist am 6.12., Nikolaustag, 1948, geboren in Düsseldorf. Hier schon ein kleiner Unterschied, der ist doch deutlich älter. Ich hätte gedacht, dass die altersmäßig ein bisschen näher beieinander liegen, aber 8 Jahre ist schon nicht ganz ohne, finde ich.
Weniger als wir.
Doppelt so viel.
Ja, ja.
Ja, okay. Du bist 84er?
Nein,
82er. Ja, oh, du bist so alt.
Geheimnisse, die hier.
Oh, okay.
Ja, mein Bart ist auch schon viel grauer als dein Bart.
Das stimmt.
Ja, bitte weiter.
Und hast du ja aber noch gut gehalten.
Sehr danke,
für Anfang 40.
Aber das Haare wird schon hier, guck mal.
Ja, aber du hast noch Haare.
Ja, ja.
Also, come on.
Bitte.
Ganz genau, 48 in Düsseldorf geboren und familiärer Background, eigentlich auch ein bürgerlicher Background, würde man heute sagen. Sein Vater war Hans Müller-Westernhagen, damals bekannter Schauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus, hat damals unter Gustav Gründgens viel gespielt, den wir quasi als Mephisto in Faust kennen, aber der auch die Vorlage für Manns berühmten Roman Mephisto war, weil er nämlich unter den Nazis so Karriere gemacht hat und nach dem Krieg so wenig dafür belangt wurde. Ein wichtiger Schlüsselroman der Nachkriegszeit. Packen wir auf die Literaturliste.
Gerne.
Nicht Thomas Mann, sondern Klaus Mann. Genau, sein Vater Schauspieler, ja. Auch relativ erfolgreich so. Ja. Das war eine Düsseldorfer Schauspielhaus, war eine berühmte Bühne damals, großes Theater. Mutter war Lieselotte, geborene, ich spreche es garantiert falsch aus, Kraftschak. Und seine Mutter stammte aus einer alten preußischen Offiziersfamilie, dementsprechend auch bürgerlicher Background, und sie hat als Beamtin gearbeitet. So. Vater, durch den Krieg schwer traumatisiert, musste im Zweiten Weltkrieg kämpfen, hat danach nie wieder ganz zu sich zurückgefunden, war schwer alkoholkrank, hat aber weiter gespielt. Und war auch großes Vorbild für Marius Müller-Westernhagen. Marius hatte noch eine Schwester, Christiane, die ein paar Jahre älter war als er. Und er selbst durfte früh mit seinem Vater dann immer Backstage gehen im Theater. Er hat diesen Theaterbetrieb kennengelernt von innen heraus und hat immer auch mal kleine Rollen abgreifen dürfen. Und sein Vater hat nicht nur im Theater, sondern auch für den Film gespielt, vor allem Fernsehproduktionen, aber auch Kinoproduktionen teilweise. Und auch hier hat Marius manchmal kleine Rollen bekommen. Zudem hat er auch mal bei Hörspielen, die sein Vater produziert hat, mitspielen dürfen. Sein Vater hat eine der bis heute erfolgreichsten Faust-Einspielungen, Hörbucheinspielungen mit Gustav Gründgens zusammen damals eingesprochen. Vielleicht packen wir davon auch was auf die Playlist. Angeblich wird es bis heute immer wieder neu verlegt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei Spotify ist. Hans Müller-Westernhagen und Marius Müller-Westernhagen standen auch gemeinsam vor der Kamera. So, da gibt es auch ein paar Zeugnisse, kann man bei YouTube teilweise finden. Und der Vater verstirbt allerdings, als Marius 14 ist, was für ihn ziemlich schlimm war. Und damit fehlte dann so ein großes Vorbild und eigentlich auch der Elternteil, dem er sich immer näher gefühlt hat. Die Mutter war wohl eher ein bisschen gefühlskalt, sehr rational in ihrem Handeln. Und dieser Sohn-Mutter-Konflikt spielte bei Marius Müller-Westernhagen auch bis zum Tod der Mutter eine gewisse Rolle.
Auch musikalisch.
Dahingehend, dass er es auch musikalisch teilweise verarbeitet hat in Liedtexten und sich immer wieder auch so ein bisschen, gerade als Teenager, auflehnen musste, durchsetzen musste gegen seine Mutter. Die Schule hat Marius Müller-Westernhagen abgebrochen. In Absprache mit seinem Vater aber und hat dann als Teenager eben schon angefangen zu schauspielern, hat in vielen Fernsehproduktionen gespielt, damit auch ein eigenes Einkommen gehabt und hat dann im Nachhinein noch über die Handelsschule in Düsseldorf seine mittlere Reife nachgeholt. Das war der Mutter immer sehr wichtig, dass er das zumindest macht. Und war so ein kleiner Rebell innerlich, Anfang, Mitte der 60er, war aber sehr fleißig bei allem, was er gemacht hat. Also er hat dann zwar die Schule geschmissen, hat sich aber an der Handelsschule reingehängt, hat seine Angebote beim Film und beim Hörspiel sehr ernst genommen und war da auch ein gefragter Darsteller und hat eben angefangen als Teenager, inspiriert vor allem durch die Beatles und die Rolling Stones, angefangen, selbst Gitarre zu spielen, hat sich das autodidaktisch beigebracht und hat dann früh auch in Bands gespielt. Und Westernhagen hat dann eigentlich immer von der Schauspielerei gelebt, hat dann später beim Film auch hinter der Kamera gearbeitet und parallel Musik gemacht, wollte aber eigentlich immer diese Musik machen. Aber es war dann bei ihm tatsächlich so, dass quasi der Broterwerb war so der Filmbereich als Schauspieler und aber auch als Regieassistent. Und er hat da unterschiedliche Tätigkeiten beim Fernsehen auch wahrgenommen. Und die Passion war die Musik.
Das ist sehr spannend. Das ist ja dann eine sehr starke Parallele zu Grönemeyer.
Große Parallele. Ja, ja. Beide auch diesen Schauspielbereich, wobei Grönemeyer eher Theater und dann als Musiker beim Theater. Und
richtig, ja. Und dann halt natürlich mit Wolfgang Petersen, also wirklich einem Welthit mitgespielt, genau, hat.
Und Westernhagen war schon beliebt und bekannt in Deutschland, aber hat nie den internationalen, ja, Ruhm auf der Leinwand bekommen. Er hat mit unterschiedlichsten Band gespielt, hat sich wirklich auch so ganz klassisch am Beat-Repertoire orientiert und an so Rock'n'Roll-Geschichten aus den USA. Viele kleine Konzerte gespielt, war dann so in Nordrhein-Westfalen viel unterwegs mit seinen Bands, die trugen Namen wie Rabbids, About Five, Harakiri. Es gab zum Beispiel auch einen Film, Harakiri Womb, das war so ein Kurzfilm, knapp 30 Minuten, der die Geschichte von einer jungen, aufstrebenden Beatband in Nordrhein-Westfalen erzählte, wo dann die Band von Westernhagen engagiert wurde und er war so der Hauptdarsteller. Er war da eben in dieser Beatband, in dieser Beat-Szene Nordrhein-Westfalens sehr gut vernetzt, aber ne, welche Beatband aus den 60ern, aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen kennt man heutzutage noch? Also das sind nicht, ja, viele, das war eine kleine Underground-Szene.
Düsseldorf war aber natürlich trotzdem in den 70ern und auch in den 80ern, genau, Musikstadt. Genau,
da komme ich jetzt zu.
Also Entschuldigung, und, ja, Verzeihung.
Viele von diesen Beatbands und den Leuten, die da in der Szene waren, die schafften es dann über das, was man heutzutage Krautrock nennen würde, ja, in den 70ern auch zu einem gewissen Erfolg. Und das ist zum Beispiel interessant, weil er viel mit Bodo Steiger zusammengearbeitet hat, Gitarrist. Mit dem hat er in einer Band gespielt namens Sinus. Die haben Anfang der 70er Aufnahmen gemacht in einer spannenden Besetzung, weil da viele einfach was später auch draus gemacht haben aus dem Musikbereich. Ne? Bodo Steiger war später bei Rheingold. Die haben diesen einen Hit gehabt, Dreiklangsdimension. Dreiklangsdimensionen. Packen wir auf die Playlist. Der hat Gitarre gespielt. An den Drums war damals Karl Bartos, später Kraftwerk-Mitglied. Und produziert hat so ein Demo-Tape von denen, was aber nie wirklich veröffentlicht wurde, damals Conny Plank, der dann auch später tatsächlich Kraftwerk produziert hat. Aber auch Leute wie Eurythmics, der hat mit Neu zusammengearbeitet, mit Brian Eno, mit Humpe und Humpe. Also das war schon so ein kreativer, ja, Hub Anfang der 70er in Düsseldorf, wo viele Leute unterwegs waren, die später Erfolg hatten. Ähnlich wie bei Grönemeyer waren die ersten Gehversuche, mit Musik ein bisschen mehr Erfolg zu haben, sich zu professionalisieren, auch schwierig. Man muss natürlich auch überlegen, Ende 60er, Anfang 70er, da gab es ja kaum eine deutschsprachige Rockszene, Underground-Szene, die irgendwie kommerziell erfolgreich war. So, entweder hast du halt auf Englisch deine Heroes aus England und USA gecovert und hast dann eben live gespielt. Oder du hast Schlager gemacht. Aber die ersten großen deutschsprachigen Rock-Acts, das waren Tonsteine Scherben und dann Anfang der 70er Udo Lindenberg.
Genau, Udo Lindenberg war ein Ticken früher, ne? Udo Lindenberg war, das müsste
74 war Andrea Doria, das war der große Durchbruch.
Genau, von genau. Lindenberg. Daumenwind war 72.
Das war davor noch. Genau. Und 72 nimmt Westernhagen seine erste Single auf, was damals aber eine Parodie war. Mhm. Paul McCartney hatte Give Ireland Back to the Irish geschrieben und mit den Wings veröffentlicht als Kommentar zum Nordirland-Konflikt. Und Westernhagen hat daraufhin eine Parodie darauf veröffentlicht, Gib Bayern zurück an die Bayern,
ja, ja,
die nicht sehr gut aufgenommen wurde. Das ist ein kleiner Skandal, war dann schnell auch aus den Plattenregalen entfernt wurde. Interessanterweise, er hat dann, als Paul McCartney kurz darauf eben getourt hat in Deutschland, bekam er die Möglichkeit, seine Single Paul in die Hand zu drücken, ist dann dahin gefahren nach München, wo Paul im Zirkus Krone auftrat und hat ihm die gegeben. Und später haben die sich nochmal getroffen, als dann beide erfolgreich waren. Und Paul hat gesagt, er erinnert sich daran und hat die Single auch aufbewahrt bis heute.
Beide erfolgreich, meinst
beide
du?
Erfolgreich.
Beide, als Paul McCartney dann erfolgreich war, meinst du?
Also Paul, nee, der war natürlich schon Anfang der 70er erfolgreich. Der war ja schon auf dem absteigenden Ast Anfang, ja, der 70er schon, quasi. Ja, ja. Wie dem auch sei, ich gehe schnell weiter bis, ja, zum Success dann von Westernhagen. Das sind kleine Dinger, die er da veröffentlicht. 1974 hat er den Titelsoundtrack zu einem Film namens Supermarkt gesungen. Der Titeltrack hieß Celebration. Und wichtig hierbei sind dann auch die Verbindungen, die er bei der Aufnahme schon hatte. Das Ganze war initiiert von Peter Hässlein, mit dem er später viel zusammengearbeitet hat. Am Schlagzeug dieser Aufnahme saß damals Udo Lindenberg, weil nämlich Udo Lindenberg und Otto Waalkes und Marius Müller-Westernhagen sich aus vorherigen Projekten schon kannten und mal geplant war, dass es so ein Fernsehformat geben soll mit den dreien, was so ein bisschen zwischen Comedy und Musik vermittelt. Ist nie zustande gekommen, aber die drei haben sich angefreundet. Otto Waalkes hat das letzten Endes dann umgesetzt und hat so ein Format zwischen Comedy und Musik gemacht. Und die anderen beiden sind als Musiker dann ja unglaublich erfolgreich geworden. Genau, 1974 geht Westernhagen dann von Düsseldorf nach Hamburg. Also zieht dorthin, nachdem er vorher schon teilweise ja, gewohnt, ist, finde ich, ein bisschen übertrieben, aber gehaust hat in der Villa Kunterbunt damals, ja, was ja so ein kreatives Haus war, in dem so 12 bis 14 Leute gewohnt haben, die immer durchwechselten. Und Udo Lindenberg und Otto Waalkes wohnten da auch zeitweise. Und dieser Umzug nach Hamburg war sehr wichtig, weil damals eben in Hamburg eine Rockmusikszene schon etabliert war. Über die Beat-Jahre in Hamburg als internationale Hafenstadt war das einfach quasi das Tor nach England. Dort passierte zu der Zeit unglaublich viel. Und mit Udo Lindenberg, der dann, ich habe es vorhin gesagt, 1974 mit dem Album Andrea Doria einen großen Erfolg hatte mit deutschsprachiger Rockmusik, war die Hamburger Szene auch einfach etwas, was es galt zu vermarkten. Da gab es unterschiedliche Leute, Plattenfirmen, die eben gezielt nach Leuten gesucht haben, mit denen sie arbeiten können. Und Marius Müller-Westernhagen war dann einer, der auch angesprochen wurde, wo gesagt wurde, ey, du kannst doch singen, du hast Banderfahrung. Der hat selbst Schauspielunterricht und auch Gesangsunterricht früher genommen. Kannst du dir vorstellen, ein Album zu machen? Wir nehmen das in einem halben Jahr auf und in einem Dreivierteljahr kommt das Ding raus. Schreib doch mal Songs, was damals für ihn die größte Herausforderung war, weil er vorher noch nicht als Songwriter in Erscheinung getreten war, sondern vor allem gecovert hat oder Stücke von anderen, die für ihn geschrieben wurden, gesungen hat. Und dann, du hast schon die ersten Alben von Grönemeyer angesprochen, war es bei Westernhagen auch so, dass die ersten drei Alben eigentlich keinen großen Erfolg hatten. 75 kam das erste Album, dann 76 das zweite, 77 das dritte. Die waren zusammen eingespielt mit den Musikern einer Band namens Lucifer's Friend, also Lucifer's Freund quasi.
Ja, sehr spannend.
Gitarrist war der Peter Hässlein, der mit ihm diesen Soundtrack eingespielt hatte. Am Bass Dieter Horns, am Piano Peter Hecht und an den Drums Herbert Bornhold. Und die kam aber eher aus so einer Prog-Rock-Ecke, sehr Krautrock-orientiert, Jazz-Einflüsse mit drin, so 70er-Jahre-Hippie-Musik spielte da auch mit rein, Singer-Songwriter-Sachen. Aber eigentlich nicht so richtig das, wofür Westernhagen später bekannt wurde, nämlich quasi so eine Orientierung an eher simplerem Blues-Rock. Und die ersten drei Alben, die waren okay, aber es war jetzt nicht der große Erfolg, sondern der kam dann mit dem vierten Album, zu dem ich dann aber gleich noch ein bisschen mehr erzählen würde.
Also Grönemeyer wurde ja teilweise von, also Grönemeyer jetzt wurde ja wirklich von Intercord dann gekündigt, ne? Also die haben ja dann wirklich gesagt, so komm, das bringt nichts mehr, ne? Also.
Genau, und das war bei Westernhagen nicht so der Fall. Der hat halt bei Warner Brothers, oder damals einer Tochterfirma von Warner, hat er einen Plattenvertrag unterschrieben und war dann auch bis in die 2000er Jahre bei Warner gesigned, so. Und genau, so viel zum Ursprung von Westernhagen.
Ja, sehr spannend. Also du hast es jetzt ein bisschen länger ausgeführt als ich. Ich werde sicherlich noch die Band von Grönemeyer auch noch mal droppen. Was ganz interessant ist, wir sind ja auch immer im vergleichenden Modus. Nicht zum Beispiel, also die Band von Grönemeyer, die spielen seit Jahren zusammen. Es ist immer die gleiche Band, seit ungefähr seit 1984. Ja.
Ist anders bei Westernhagen.
Richtig, aber es hatte nie so diesen Udi Lindenberg-Ding. Also es gab jetzt keinen Steffi Stephan, der sozusagen irgendwie, und das Panikorchester, wo du sagst, das ist jetzt sein Partner in Crime gewesen. Ja. Also die wurden zwar gehighlightet und man kennt auch so, also ich kann jetzt die Namen gerne vorlesen, aber mache ich später vielleicht noch. Ja. Aber es war trotzdem immer Grönemeyer sozusagen. Ja. Also es gab nie so dieses, wo du sagst, das ist jetzt derjenige. Und selbst Udi Lindenberg hatte den so, aber eine Band war es nie. Also wir reden hier immer von Solokünstlern.
Ja. Genau, das ist bei Lindenberg ein bisschen anders, ne? Das Panikorchester oder ja. Bei Bruce Springsteen ist auch immer die E-Street Band. Seit Jahren
Genau,
Einzelpersonen wechseln da auch mal.
Genau, und wenn man jetzt also irgendwie Steffi Stephan ist halt sozusagen einfach wirklich ein Name, klar, mit denen hat Udo zusammen gewohnt und so. Und der zwar trotzdem war Udo der Star, aber es gibt jetzt nicht, das war ja trotzdem ein Jugendfreund von Udo. Und sowas gibt es jetzt hier in beiden Fällen nicht so. Also bei dir ganz anders und die Band von Grönemeyer ist auch im weitesten Sinne dieselbe. Und es gibt natürlich so ein paar Leute, jetzt nenne ich doch noch ein paar Namen, ich blättere. Zum Beispiel Bassist Norbert Hamm oder auch Armin Rühl am Schlagzeug, Jakob Hansonis, mit denen er auch, der dann gerne mal ins Studio kommt als erstes, um mit Herbert die neuen Sachen aufzunehmen. Aber trotzdem sind das jetzt nicht die Namen, wo du sagst, oh, aha, so, also trotzdem weiterhin eigentlich im Hintergrund. So.
Ja.
Aber um zur Musik zu kommen,
ja.
Jetzt hier.
Was ist mit dem Image?
Ja, wollen wir das einführen? Also
von mir aus können wir das auch am Ende machen, für Folge 2.
Können wir das gerne am Teaser. Ende, ja genau, als Teaser. So. Also Image ist natürlich sehr spannend, aber das Image hat sich ja erst über Jahre quasi entwickelt.
Ja.
So. Und vor allen Dingen bei Grönemeyer eine sehr spannende Disziplin.
Also, sehr anders als bei Westernhagen. Sehr anders
so, als bei man muss natürlich sagen, also es ist insofern hinkt es natürlich, aber das sehen wir dann beim Vergleich bei sowohl bei Erfolg als auch bei Image. So. Okay. Also Herbert Grönemeyer wurde zum einflussreichsten deutschen Musiker aller Zeiten gewählt. Ne? Also ja, das ist so, Grönemeyer ist so eigentlich so, ja. Also,
ist ein Name.
Mir fällt einem dazu nicht ein. Ja.
Gut, aber dann lass uns direkt in die Musik gehen. Okay. Und dann können wir nämlich in Folge 2, die ihr in einem Monat hören könnt, aufs Image nochmal eingehen.
Okay.
Mal gucken, ob dann die Bauarbeiten durch sind und weniger Bohren im Hintergrund zu hören ist.
Rhythmusgruppe. Scene.
Steig du gerne als erstes ein. Rhythmusgruppe Herbert Grönemeyer, Rhythmusarbeit.
Ja, schwer. Also, wie gesagt, wir reden hier, was habe ich gesagt, 23 Alben, 250.000 Lieder.
Ja.
Und ich glaube, es ist vielleicht ganz wichtig, mal zu sagen, also was habe ich herausgefunden, Zin?
Ja.
Ich habe hier als erstes zu stehen, den Moden der Zeit unterworfen. Das ist mein erster, meine erste Notiz in dieser Rubrik.
Also wandelnd über die Jahrzehnte.
Also wir reden, wir haben gesprochen über Black Sabbath.
Ja.
Wir haben gesprochen über Rolling Stones. Wir haben gesprochen über die Beatles. Ja. Wir haben gesprochen über Britney. Das war jetzt nicht so schwierig, was den Rhythmus betrifft. Bei Shakira war es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber was soll ich sagen? Mal eins und zwei, mal Offbeat. Was soll das? Die Härte ist ein Ska-Song.
Ja.
Oder Mambo mit dem gleichnamigen Lied Mambo auf dem Bochum-Album. In der Regel Viervierteltakt. In der Regel im Studio produziert. Man hat an der einen oder anderen Stelle, gibt es so einen kleinen Polyrhythmus, weiß ich nicht, bleibt alles anders. 98 ist ein bisschen komplexer. Die Gitarre hat rhythmische Aufgaben. Dann hat man wiederum einen klassischen Synthie-Beat auch noch in den 80ern. Eine begleitende Basslinie, wenn überhaupt. Also mehr kann man zu der Basslinie wirklich nicht sagen. Es ist halt so ein klassischer. Also auch wieder da, ihr könnt mich jetzt alle erschlagen, alle Pop- und Rockmusik-Fans. Das ist so ein klassischer, so ein Dudelbass, so ein Munkelbass. So, da sagst du halt irgendwie dem Bassisten, ah, steht in E-Moll und dann in G und dann sagt er, oh, yo, und fängt halt
spielt
an.
Spielt die Grundtöne so ein bisschen.
Spielt ein bisschen die Grundtöne und bleibt halt so ein bisschen in der Harmonie. Hat aber jetzt in dem Sinne keine wirklichen rhythmischen Aufgaben. Du hast dann teilweise so einen treibenden Rhythmus, Boom-Chuck, das ist Männer zum Beispiel, ne, so ein klassisches. Du hast aber dann auch, weiß ich nicht, Kinder an die Macht, ist dann irgendwie auf der Eins betonend.
Ja.
Also du kannst das nicht wirklich festmachen. So. Wir bewegen uns alles in einem Rockspektrum, aber du hast jetzt nicht so eine signifikante Rhythm-Section wie die Stones oder so, wo du jetzt von vornherein sagst, okay, Charlie ist immer ein bisschen, ist auf der 1 und 4 immer oder auf der 2 und 4 immer ein bisschen zu langsam. So
verzögert, okay.
Ja, oder also du kannst das so nicht wirklich festmachen.
Wer sind denn die Leute? Ist das klar, wenn es digital produziert ist oder auch analog elektronisch produziert, sind das denn feste Leute, mit denen er spielt? Du hast vorhin so ein paar Namen.
Ja, ja, genau, das ist seine feste Band so. Also er hat dann später oder hat dann angefangen, auch mit Alex Silver zu produzieren. Das ist jetzt allerdings so die letzten 20 Jahre. Also wir reden ja von 40 Jahren Musik.
Von 40 Jahren, klar, da passiert viel.
Passiert viel, wechseln Produzenten und auch er selber. Also er hat natürlich auch viele Stücke, die er nur am Klavier spielt. Da gibt es dann gar keine Rhythm Section. So, muss man mal, Flugzeuge im Bauch hat nicht wirklich, also kann man nichts viel zur Rhythm Section sagen, so. Oder weiß ich nicht, so, ich hab dich lieber auch nicht. Wenig, so. Mhm. Es sind mehr oder weniger dieselben Leute und es ist mehr, es ist halt so unspezifisch, dass es, dass man keine Signifikanz herauslesen kann.
Okay, interessant.
Also, ne, das ist einfach sehr unterschiedlich.
Ja. Das ist ein bisschen anders bei Westernhagen. Und auch hier möchte ich darauf hinweisen, wir sprechen natürlich über einen Musiker, der jetzt ja bald schon 50 Jahre auf dem Buckel hat. Ne? Wir schreiben 2025 und das, nee, guck mal, das erste Album kam 75, also es ist 50 Jahre Westernhagen. Und natürlich
6 Jahre Musikgespräch, 50 Jahre Westernhagen.
Ja, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen und auch hier hat sich Westernhagen über die Jahre entwickelt, unterschiedliche Stile und Zeitgeschmäcker in seine Musik eingebaut. Ich versuche trotzdem so ein bisschen einmal anhand des Personals, mit dem er arbeitet,
kurze Fußnote
zu argumentieren gleich.
Ja, bitte.
Und trotzdem versuche ich so ein bisschen sowas wie die typische Rhythmusgruppe bei Westernhagen rauszukristallisieren. Okay. Was möchtest du sagen?
Nee, ganz kurz nur, weil um das noch einzustreuen, was vielleicht das Einzige, was halt wirklich ein bisschen spannend ist bei Grönemeyer, ist halt wirklich dieser Offbeat, also dieser Ska-Song, die Härte, aber auch bei Was soll das? Also das hat er auch zum Beispiel bei Amerika, also das war zu jener Zeit. Natürlich war in den 80er Jahren in der Musikszene ein Offbeat völlig bekannt und so, aber das war schon eher ungewöhnlich, dass man solche leichten Offbeat-Charakterzüge hatte.
Ja.
So, also das kommt natürlich auch aus England, das ist ja auch so
UB40
und so und keine Ahnung, so Madness und so hatten das natürlich auch.
Ja. Gut, bitte. Okay. Also, ich möchte hier ganz explizit abgrenzen, was die Rhythmusgruppenarbeit angeht. Zum einen die ersten drei Alben, das heißt die Phase von 75 bis 77 mit Lucifer's Friend.
Okay.
Weil hier tatsächlich dieser Krautrock, Prog-Rock-Einfluss, Hippie, Akustik, Singer-Songwriter, Gitarrenmusik das beeinflusst und das sehr inkonsistent auch ist. Wenn du dir die Alben anhörst, dann wechselt es sehr viel. Das ist auch vielfach kritisiert worden, auch von Westernhagen selbst, dass da oftmals der rote Faden musikalisch fehlt in diesen ersten drei Alben. Und an sich können wir das Werk von ihm in 4, vielleicht 5 große Phasen musikalisch unterteilen. Einmal diese Anfangsjahre, 75 bis 77. Die Ursprungsjahre, die nehmen wir jetzt mal raus. Ne? Also alles, wo er jetzt noch nicht Alben veröffentlicht hat, aber trotzdem auch Musik.
Ja.
Also 75 bis 77, die Jahre, wo er mit Lucifer's Friend als Studioband gearbeitet hat. Dann die Zeit 78 bis Anfang, Mitte 80er Jahre beginnt mit dem Album mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, was der große Durchbruch war und auch so das Anknüpfen an so eine Bluesrock-Tradition war, was glaube ich immer noch das ist, wofür er am bekanntesten ist und was er, finde ich, und jetzt bringe ich als Wissenschaftler doch ein bisschen Wertung mit rein, was er, finde ich, auch am besten kann. In den 80ern, Phase 3, bisschen elektronischer produziert, halt typische 80er-Pop-Nummern auch mal ein bisschen experimenteller. Und dann Ende der 80er, verbunden mit einem Produzentenwechsel, wieder eine Rückkehr zum Bluesrock, was er seitdem mehr oder weniger durchzieht. In den 90ern, 2000er, 2010er Jahren dann immer mehr auch mal kleine Experimente und so. Aber eigentlich seit Ende der 80er eine sehr straighte Linie, die er da fährt.
Wenn du jetzt wenn du das mal so zusammenfasst, das ist halt wirklich sehr spannend, weil, wie ich bereits sagte, den Boden der Zeit unterworfen.
Ja.
Hier gibt es eine sehr spannende Parallele. Also Männer von Grönemeyer.
Ja.
Das ist mehr oder weniger ein neuer deutscher Welle-Song.
Ja.
So, auf seine Art und Weise.
Ja.
Und lustigerweise, wenn man jetzt dieses ganze Vorgeplänkel, was auch, was, also möchte das jetzt nicht unbedingt diskreditieren, aber ein bisschen schon. Also sowohl was Westernhagen betrifft, als auch was Grönemeyer betrifft, wenn man das jetzt mal so ein bisschen skippt, ist es so, dass gerade dann, dass wir dann elektronisch werden, dass wir dann sozusagen auf den Boden der Zeit der deutschen Musik angekommen sind, die existierte.
Ganz genau.
Nena, Fehlfarben, etc., etc. Ja. Und dass Westernhagen dann wiederum mit dem Album Westernhagen auf den gleichen Trip gekommen ist und dann den gleichen ein bisschen Schickeria, ein bisschen Sinti-Pop macht. Und dann sind beide wieder zurück, Affentheater, Chaos-Tour in den 90ern, was ja auch ein bisschen Mode war. Da war ja, da haben wir eine Grunge-Folge
ja,
gemacht.
Genau,
also
großes Rock-Revival.
Großes Rock-Revival, ja. Dann alle dann wieder rockiger geworden sind,
ja,
quasi.
Genau.
Und dann erst in den 2000ern, wo Westernhagen dann eher beim Blues-Rock bleibt und Grönemeyer dann eher weitergeht in die leichte Synthie, Drum and Bass,
poppiger,
ein bisschen elektronischer angehaucht wird. Da geht es dann ein bisschen auseinander.
Ja, ganz so, genau.
Ja.
Und es lässt sich so ein bisschen eben dann auch parallel betrachten zu den Menschen, mit denen Westernhagen gearbeitet hat. Also Lucifer's Friend habe ich schon angesprochen. Von 78 bis 81 ist quasi sein Hausproduzent und darüber hinaus auch noch Lothar Maid, der oftmals auch Bass auf seinen Alben spielt. Und Gitarre ist zu der Zeit oftmals Karl Allaut und Nick Woodland. So. In den 80ern ist dann so viel elektronisch produziert, dass da oftmals gar keine Rhythmusgruppe zu hören ist auf den Aufnahmen. 87 ändert sich das dann und er holt sich als Drummer über viele Jahre Charlie T dazu und hat am Bass Raoul Walton und Jay Stepley, mit dem arbeitet er sowieso viel zusammen, dann auch noch später, was so die feste Rhythmusgruppe darstellt, sowohl auf Studioaufnahmen als auch bei Live-Touren. Und dann 94 wechselt er nochmal seine Rhythmusgruppe durch, hat dann Andy Newmark oftmals am Schlagzeug und Julian Crampton am Bass, weiterhin Jay Stepley an der Gitarre. Und seit 2009 hat er quasi eine neue Band, mit der er fest arbeitet, geleitet von Kevin Benz, der vor allem Gitarrist ist, aber auch Arrangements schreibt. Und die Bandmitglieder aber auch so ein bisschen durchwechselt.
Alles englische Namen.
Genau, sehr international aufgestellt. Ist er aber auch schon zur Jugendzeit. Man muss überlegen, dass natürlich, wenn du in NRW aufwächst, Holland nah dran ist. Holland ist wichtig, weil da große Medienanstalten sitzen. Insgesamt diese Holland, Belgien und Luxemburg, ne? RTL kommt aus Luxemburg.
Klar.
Kommt von darüber, es war ein bisschen später als, also der Fernsehsender, als dann Westernhagen, aber den Radiosender gab es vorher.
Mhm.
Die waren sehr international orientiert schon in Holland zu der Zeit und Paris ist mit der Bahn von Köln knapp 3 Stunden entfernt,
ungefähr,
also Frankreich ist nah dran und London ist ja auch nicht weit weg. Also tatsächlich so, in Westdeutschland hast du diese Nähe zu den Benelux-Staaten, zu Frankreich und zu England. Und er hat eben auch schon als Teenager mit internationalen Leuten zusammengespielt. Und NRW natürlich auch zu der Zeit stark geprägt durch die Gastarbeiter. Also viele Leute aus Italien, aus der Türkei, die dort auch gelebt haben, muss eine spannende Gegend gewesen sein in den 60ern, 70ern. Auch Parallelen zu Hamburg natürlich so ein bisschen, ne, die auch relativ international waren. Jetzt aber weg vom Personal hin zur Rhythmusgruppe und dem, was die machen. Was ich jetzt als typische Rhythmusgruppe beschreibe von Westernhagen, ist das, was ich vielfach in seinen Bluesrock-Stücken, die, glaube ich, das Typische sind für ihn, finde. Beginnt beim Schlagzeug. Eigentlich standardmäßig einen ganz einfacher Schlagzeug-Groove, wie wir ihn aus Rock- und Pop-Produktionen kennen. Die Kickdrum auf der 1 und die 3, die Snare auf der 2 und die 4 und die Hi-Hat in Achteln dazu. Und das zieht sich durch enorm viele Lieder durch. Ich habe mir auch mal den Spaß erlaubt und bin die Top 10 Tracks bei Spotify von Westernhagen durchgegangen und habe mal geguckt, wie schnell die sind.
Okay.
Und von diesen 10 Tracks, die dabei sind, man muss dabei aber sagen, Freiheit ist ja einmal in der Studioversion, einmal in der Live-Version.
Richtig.
Quasi doppelt aufgeführt. Von diesen 10 Tracks sind 7 Tracks im Geschwindigkeitsrahmen zwischen 115 Beats per Minute und 128 Beats per Minute. Das heißt, das sind alles so ein bisschen schnellere Mid-Tempo-Nummern. Beispielsweise Willenlos 121 Beats per Minute. Sexy 120 Beats per Minute. Weil ich dich liebe 121 Beats per Minute. Wieder hier 119 Beats per Minute. Lass uns leben 115 Beats per Minute. Mit 18 128 Beats per Minute. Es geht mir gut 124 Beats per Minute. Das heißt, wir bewegen uns hier bei den großen Hits, bei den bekannten Liedern eigentlich immer im gleichen Tempo mit leichten Schwankungen nach oben und unten. Die anderen Lieder, da fällt es halt so ein bisschen raus, ist mit Pfeffermiss bin ich dein Prinz. Das ist eine schnellere Rock'n'Roll-Nummer, ja. 144 Beats per Minute. Und dann Freiheit liegt bei 75 Beats per Minute als Ballade.
Ja.
Aber eigentlich sind es diese schnellen, mittelschnellen Nummern, die rhythmisch für ihn prägend sind. Der Bass dazu ganz klassisch, grundtonorientiert meistens auf der 1, auf der 3 und dann auf der 2 und. Also wir haben oft einen Rhythmus vom Bass, der geht dann bum, 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 bum. Dazu mal ein paar Läufe dazwischen oder so, aber das ist auch eher die Ausnahme. Das heißt, wir haben hier so eine sehr straighte Rhythmusgruppe. Und was ich interessant finde, gerade vor dem Hintergrund, dass Westernhagen von den Rolling Stones auch stark beeinflusst ist. Ich höre vielfach die Gitarren der Rolling Stones in seinen Arrangements, zumindest den Einfluss davon. Was meine ich damit? Wir haben synkopierte Gitarren mit einer leichten Verzerrung dazu, die oft so auf der 1 und 1 setzen. Wenn du das irgendwie als Grundrhythmus hast, ne? 1, 2, 3, 4, dann machen die Gitarren dazu irgendwas. 1, 2, 3, 4, ba, 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 da,
ba, ja, klassische Keith Richards Phrasierung.
Genau, ja. Was so ein typisches Keith Richards-Ding ist.
Ja.
Und was es dann auch rhythmisch interessant macht. Weil wenn Bass und Schlagzeug schon so sehr auf 1 und 3 orientiert sind, ähnlich wie ja auch bei den Stones, dann kriegst du quasi
die Synkopen,
den Groove aus den Gitarren raus. Und ansonsten viel Gitarren bei ihm auch. Akustikgitarren gerne entweder mit Achtelakkorden dazu oder mit einem Fingerpicking, gerade wenn es dann irgendwie so ein bisschen mehr Country-Blues angehauchte Nummern sind, wie Johnny Walker. So, ich habe jetzt viel geredet zur Rhythmusgruppe bei Westernhagen. Ich würde sagen, wir gehen weiter, aber das vielleicht in Folge 2.
Jetzt schon? Wie spät ist denn?
Eine Stunde ungefähr.
Ja, hau rein. Das war's dann schon.
Das war's dann schon mit Ode Folge 1.
Ja.
Wir hören uns gleich in Folge 2 und wir werden dann sprechen über Melodie, Harmonie, über Songstruktur, über Gesang, über Texte, über Aufnahme, Sound, Image, Erfolg, Impact. Also es passiert noch viel.
Wir müssen uns beeilen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.